so nah gleich.
Okay. So 20, 30 Zentimeter. Okay. Es reguliert die Abstände selber. Mhm. Aber wenn du so ungefähr sitzen bleibst und nicht so ganz
weit voll in die Relax-Lage gehe, okay. Gut. Ich muss mich halt aufmerksam machen drauf, wenn ich mich wegbewegen sollte.
Ja, manchmal, denn, wenn man so im Gespräch ist, dann gibt es schon Dinge, die einem nicht auffallen. Und für mich ist das ja auch relativ neu. Ich habe ja sonst immer Technikassistenten dabei und kann mich nur auf diejenigen konzentrieren. Mhm. Und da habe ich dann immer hier noch ein Team. Also jetzt ohne Team und ich gucke selber auf die Technik. Genau, meine erste Bitte möchte ich bitten, dich kurz vorzustellen. Also ja, wer du bist, wie du lebst, relativ knapp sozusagen. Mhm.
Okay, mein Name ist Sabine Keller. Ich bin 50 Jahre alt, katholische Pastoralreferentin in der Pfarrei oder im Pfarrverband Leim in München. Ich lebe auch hier im Pfarreigebiet mit meiner Familie, Mann und drei Söhne im Alter zwischen 11 und 17 Jahren. Ja, das wäre so das Erste jetzt.
Bist du Münchnerin oder bist du schon in München?
Nein, ich bin eingewandert, genau. Ich stamme ursprünglich aus dem Landkreis Altötting. Bin geborene Altöttingerin quasi, dann in einem kleinen Ort in der Nähe aufgewachsen, Trostberg in die Schule gegangen, in Passau studiert, in Rom im Freijahr gewesen und dann schließlich zur Ausbildung in München gelandet. Und da jetzt eigentlich in der Umgebung seit 20 Jahren gut tätig. Zwischendurch mal Elternzeit.
Warum hast du dich für diesen Weg entschieden?
Da sind viele Faktoren dazugekommen. Ich, jetzt vom Elternhaus her war ich jetzt eher sozialchristlich geprägt. Konfessionsverbindende Ehe. Ich war meistens mit der Mama in der Kirche, katholisch, bin dann später auch Ministrantin dort geworden. Und da schon der Bezug so zur Kirche, zur Liturgie. Und mich hat es auch vom kritischen Gegenübersein in der Kirche immer interessiert, was steht denn da dahinter. Bibel fand ich immer schon toll, als von der Kinderbibel auf, und habe mich da in die Texte vertieft und die kirchliche Realität nicht immer so ganz entsprechend gefunden. Und da war einfach der Forscherdrang auch, was steckt da dahinter, Dogmen, Kirchenrecht. Und bin dann schließlich eben studieren gegangen nach Passau, um mehr zu wissen und dabei aber auch schon mit dem Hintergrund, nee, also Universität bloß ist nicht das meine. Ich brauche Leute und will irgendwie in die Praxis raus.
Aber da ist das Studium ist dann katholische Theologie, oder?
Das war katholische Theologie, genau. Ich habe Diplom gemacht. Ja, mit dem wäre es natürlich möglich gewesen, dann an der Universität weiter im wissenschaftlichen Bereich zu arbeiten. Oder auch ins Lehramt zu gehen, war jetzt auch nicht das meine Schule. Also ich komme einfach mit dem Schulsystem hier im Bezug auf Religion nicht zurecht, das bewerten müssen. Und so, ja.
Mhm. Du bist ja Pastoralreferentin hier im Viertel. Was macht denn deine Arbeit hier aus, wenn du noch so zwei, drei Worte dazu sagst, wie das Viertel so tickt?
Okay, ich bin jetzt mit einer halben Stelle hier, der Rest ist Familie, da brauche ich einfach noch. Ich bin Ansprechpartnerin für diese Pfarrei hier, 12 Apostel im Pfarrverband Leim, 4 Pfarreien sind es insgesamt. Das heißt, ich bin in erster Linie so zu schauen, was brauchen die Leute, zwischen den verschiedenen Gruppierungen ein bisschen zu verhandeln, vermitteln, auch zwischen dem Seelsorgsteam und den Gremien. Und sonst, ich gestalte viel in der Liturgie mit. Bin so Erstansprechpartnerin vor Ort für Kinder, Familien, Ministranten. In die Richtung.
Also habt ihr noch viele aus dem Viertel, die auch wirklich Katholiken sind? Also wenn du so ein bisschen.
Und unser Viertel ist ziemlich gemischt. Also wir haben ungefähr gut 40% Christen noch im Viertel. Ungefähr 10% Muslime. Sehr viele, die gar nichts sind, laut Eintragung vom KVR und sonst alles Mögliche auch dazwischen an Religionen. Und auch im christlichen bzw. katholischen Bereich sehr international aufgestellt. Das sind viele Kroaten, Albaner, Polen, also gerade aus den früheren Ostländern da und jetzt auch mit den Geflüchteten, also wirklich ein sehr breites Spektrum aus allen Ländern der Erde. Das macht das Ganze hier interessant, allerdings auch schwierig, weil es halt auch sehr viele verschiedene Sorten des Glaubens sind, ganz verschiedene Traditionen dahinter stehen. Ja, macht spannend.
Du bist ja qua Beruf sozusagen, ist ja die Religion Teil des Ganzen bei dir.
Definitiv.
Wie intensiv praktizierst du die Religion für dich? Also wo hast du Möglichkeiten einfach jetzt mal, also es ist Teil deines Berufes, ja, aber wie wichtig ist Religion in deinem Leben?
Ist jetzt die Frage Religion oder Spiritualität? Ja, also was Religion jetzt wirklich angeht, sicher definitiv christlich. Ja, also Jesus ist für mich schon ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn, für mich ist auch diese Menschwerdung Gottes, was für mich eine ganz große Zusage und Aussage ist. Wenn sich dieser große, allmächtige Gott nichts fernhält von uns, sondern sich in diese Realität einlässt, das gibt mir wahnsinnig viel. Aber das ist natürlich auch schon der Umbruch zur Spiritualität, meine persönliche Haltung dazu. Und ja, da ist einfach das praktische Leben für mich das Wichtige. Wie ich umgehe mit dem, was so auf mich zukommt, wie ich mit den Menschen umgehe, dass das einfach geprägt ist von der christlichen Botschaft. Ja, das ist mir wichtig.
Du bist natürlich immer beruflich eingebunden, aber gehst du auch selber zum Gottesdienst, wenn du mal keinen Dienst hast? Oder, also wenn du
kommt schon auch vor, ja. Obwohl ich meistens dienst. Also ich bin einfach hier auch präsent, dadurch, dass ich so wenige Stunden habe. Als Ansprechpartnerin ist einfach Gottesdienstzeit auch die Zeit, wo ich ansprechbar bin vorher und nachher. Also ich habe jetzt nicht unbedingt so die Sprechzeiten hier im Büro, sondern man findet mich in der Regel vor oder nach dem Gottesdienst. Dann kann man halt einfach mal was loswerden oder einen Termin vereinbaren.
Was ist dann dein Teil im Gottesdienst? Also wie ist das bei euch organisiert?
Wenn ich jetzt nichts Großes zu tun habe, bin ich einfach da. Und wenn Not am Mann ist, dann teile ich mal Kommunion aus oder sowas. In der Regel sind auch Ehrenamtliche da, die das machen. Sonst immer mal wieder predigen. Gerade wenn irgendwelche Familiengottesdienste oder sowas sind, also Spezialgruppengottesdienste, dann ist das in der Regel mein Part, auch immer wieder mal Wortgottesdienste. Jetzt an den Osterfeiertagen ging es natürlich durch, weil bei 4 Pfarreien und 3 Priestern ist immer eine Pfarrei rundum, dann wo eben keine Messe ist. An den Hochfesten machen es hauptsächlich wir Hauptamtlichen, dass wir die Wortgottesdienste übernehmen, sonst ist einmal in der Woche am Samstag ein fester Wortgottesdienst, den auch die Gottesdienstbeauftragten, also Ehrenamtliche, übernehmen.
Und das dürft ihr dann, oder das darfst du auch als Frau dann machen?
Wort Gottes feiern ist gar kein Problem mehr. Ja, das.
Ich bin nicht so im Thema.
Ja, klar, ist bei uns auch vom Studium, von der Ausbildung her ganz klar unser Part. Was hier etwas in der Grauzone noch ist, ist natürlich das Predigen in der Eucharistiefeier, das ja immer wieder diskutiert wird, jetzt auch vom synodalen Weg her, die eigentlich die Anforderung gestellt wurde, es sollen doch alle machen dürfen, die Ausbildung dazu haben. Ist nicht überall, das hängt einfach am Ortspfarrer. Und bei uns ist es aber klar, es predigt jeder bei uns im Team. Muss halt dann das ganze Wochenende auch mitziehen mit dem Zelebranten. Also kann bis zu 3 Predigten am Wochenende dann auch sein.
Das ist schon knackig. Mhm. Es geht ja um unseren Workshop Interreligiöse Dialogbegleitung. Was hat dich selber zu diesem Workshop gebracht?
Einfach das Interesse in erster Linie. Also ich so von meinen Begegnungen mit anderen Religionen habe ich jetzt hier eigentlich von der Pfarrei her immer wieder vom Kindergarten. Also unsere Kindergärten sind sehr multinational und religiös aufgestellt. Glaube ich, über 20 Nationen. Und ja, da sind auch viele Muslime hier im Viertel dabei. Das ist so der erste Begegnungspunkt mit Muslimen, sonst in meiner Jugend auch mit Zen-Meditationen beschäftigt und so. Judentum natürlich ganz klar vom Studium her auch. Es ist einfach vom Hintergrund, auch um die Bibel wirklich lesen zu können, ein bisschen Hebräisch zu treiben. Und jetzt mit Muslimen, wo ja so jetzt mein Projekt auch läuft, das ja, von der Grundschule her, wir hatten in einem Gastarbeiterviertel quasi gewohnt, da waren auch Muslime da. Als Kind waren die für mich jetzt nicht so religiös erlebbar, sondern einfach die, ja, kommen von woanders her, haben andere Traditionen, feiern irgendwie was anderes, sind nicht bei uns in der Kirche, sind nicht im Religionsunterricht. Mehr wusste man als Kind darüber auch noch nicht. Ich habe mich dann als Jugendliche sehr auf Karl-May-Bücher geworfen und ja, später das Interesse einfach, was erzählt der da? Ist das wirklich so? Oder ja, da einfach ein bisschen nachforschen. Und habe einfach mit Begeisterung dann mitgekriegt, dass im Koran viele Persönlichkeiten, die ich ja auch aus der Bibel kenne, wieder auftauchen. Ein bisschen anders, wo ja doch es einfach schon mit den Grundlagen von Bibel und Torah arbeitet im Koran. Und das fand ich irre spannend, dass da ja Vergleichspunkte gibt, dass man sich da gegenseitig auch wiederfinden kann. Und dann in die Richtung arbeite ich natürlich jetzt auch gerne mit dem Projekt, so entlang der Jahreskreis, der Feiern im Jahreskreis. Wir hatten jetzt im Advent zu uns eingeladen, sind einige Muslime gekommen und wir haben uns einfach die Geschichten von Maria Verkündigung und Geburt Jesu parallel angeschaut, was sagt der Koran dazu, was steht in der Bibel dazu, und es war sehr spannend und auch für alle Beteiligten für viele eine neue Erfahrung, weil sie das gar nicht wussten, dass das da auch so steht oder beziehungsweise halt wieder mit einem anderen Bild steht, so Maria unter der Dattelpalme oder so oder an der Quelle, was sehr schöne Bilder sind, die ja bei uns in apokryphen Evangelien durchaus auch schon da sind, die natürlich der Normalkatholik nicht kennt, aber in der Kunst immer wieder wirksam wurden. Und das war eine sehr spannende Gesprächsgrundlage dann auch.
Wie erreichst du die Leute? Also wie lädst du dann ein? Wie machst du das?
Wir arbeiten jetzt hier in der Pfarrei mit ITZEM zusammen, also Interkulturelles Dialogzentrum von Muslimen. Hier vor Ort, im etwas weiteren Pfarrverbandsgebiet gäbe es 2 Moscheen, aber da habe ich keinen Fuß in die Tür gekriegt bis jetzt. Wäre noch ein Zukunftsprojekt, nochmal zu schauen, das war damals, wenn wir angefangen haben, ja Corona-Zeit, da war alles schwierig, da reinzukommen. Und dann habe ich auf das bereits Bekannte einfach zurückgegriffen. Da hat man früher schon mal was gemeinsam gemacht und das hat sich jetzt ein bisschen vertieft von der Sache her.
Weiß ich, dass ihr ja auch, glaube ich, das Fastenbrechen zusammen gefeiert habt. Genau. Da war ich ja recht begeistert, dass ihr davon noch machen
zieht. Ja, Iftar ist schon öfter gewesen. Also wir haben jetzt dieses Jahr einfach gesagt, wir stellen den Raum und die Muslime bringen das Essen. Das war eine Win-Win-Situation. Und dann waren ungefähr 60 Personen da bei uns im Pfarrsaal. Ungefähr, ja, 10 bis 15 davon katholisch und der Rest muslimisch. Und wir hatten auch wieder zum Thema Fasten gemeinsam was vorbereitet. Also ich christlicherseits, der Bilal Akaya dann eben über Ramadan und das muslimische Fasten im Vergleich. Wir haben irgendwie auch drauf gekommen, dass es vom Zweck und vom Sinn her genau das Gleiche ist, dass man halt andere Formen dafür hat. Und hat gegenseitig auch wieder... Ja, ich finde es einfach spirituell befruchtend gegenseitig, sowas. Im Austausch. Ja, und ich habe halt jetzt gemerkt, durch diese Kontakte in diesen Festen ergeben sich wieder neue Kontakte. Das ist jetzt einfach auch das Schöne. Auch Leute, die aus unserer Pfarrei, die dabei waren, dann auch eingeladen wurden, nach Hause von Muslimen bei ihnen zu Hause noch das Fastenbrechen zu feiern. Und ich bin dann auch noch mitgezogen worden, war dann auch 2-mal noch anderweitig unterwegs mit beim Iftar jetzt dieses Jahr, so viel wie noch nie. Und man findet immer wieder neue Leute, wo sich was ergibt, einfach ja, Themen gemeinsam. Zum Beispiel heute Nachmittag bin ich dann mit dem Hubert Linder und einer islamischen Theologin, Religionslehrerin zusammen, weil die ja mit Jugendprojekt weiterarbeiten wollten. Ich habe sie kennengelernt und wusste vom Hubert im Hinterkopf, dass das jetzt Thema ist. Und sie kam auch mit sowas bei mir bei der Tür rein. Da habe ich gesagt, okay, wir schließen jetzt zusammen. Machen wir halt ein bisschen Verknüpfungsarbeit. Und daraus ergibt sich halt immer mal wieder was. Und das ist das Spannende jetzt, wie das weitergeht.
Also das ist irgendwie jetzt bei euch auch richtig angelaufen, so dolle, oder? Jetzt durch deine Aktivität oder weil es sowieso irgendwie im Raum lag?
Wir hatten schon ein bisschen Geschichte in die Richtung. Das war schon, bevor ich wirklich aktiv wurde, hier schon. Unser Pfarrer hat am Anfang, als er kam, mal geschaut, gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten interreligiösen Dialogs, und ist eben dann über den Andreas Renz vom Ordinariat auf IDZEM verwiesen worden, weil er bei den Moscheen hier wohl auch nicht erfolgreich war. Und da gab es schon einmal Fastenbrechen und auch einmal schon eine Adventfeier. Bei der Adventfeier war ich dann schon da. Also da habe ich auch mitgestaltet damals. Das war noch vor Corona 2018 oder sowas. Mhm. Dann wollten wir eigentlich das regelmäßig institutionalisieren. Dann ging es aber einmal beim Andreas Renz nicht. Und dann kam Corona. Und dann kam die Fortbildung. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Und dann schauen wir wirklich, dass wir so regelmäßig immer mal wieder zu einem der Feste irgendwas Gemeinsames hinkriegen. Und jetzt sind wir gerade am Schauen. Also letzten Sommer hatten wir mit dem Pfarrfest zusammen zu den 50 Jahren Olympia ein Friedensfest organisiert. Und da eben auch gemeinsames Friedensgebet. Das hallt immer noch nach, wenn ich so bei diesen Kontakten auftauche. Ja, das war doch toll, machen wir wieder sowas gemeinsam. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das diesen Sommer noch irgendwas auf die Beine kriegen. In die Richtung vielleicht wieder gemeinsam mit dem Pfarrfest oder Opferfest steht auch wieder an von den Muslimen her. So im Hinterkopf hätte ich auch noch gehabt, Johanni fällt allerdings jetzt ungefähr zeitgleich mit dem Opferfest. Also beides, glaube ich, packt man nicht, nur eins davon. Aber es kommen ja noch ein paar Jahre und ein paar Themen und das kriegen wir schon einiges durch, glaube ich. Interreligiöse Maiandacht hätte mich jetzt auch noch gereizt, aber das ist momentan so voll und so kurzfristig. Aber wenn die Ausbildung vorbei ist, habe ich wieder ein bisschen mehr Luft.
Aber bei dir ist die Ausbildung, das Angebot irgendwie über die Arbeit hereingesegelt oder du hast dir was gesucht? Wie hast du direkt auch den Kontakt gefunden?
Also bei uns ist es ja eigentlich so, dass wir einmal im Jahr eine Fortbildung haben sollten, ungefähr eine Woche lang. Ich habe schon lange keine mehr gehabt wegen Kindern und Chaos, wo ich gesagt habe, geht momentan halt gerade nicht. Und dann kam über Empfehlung von einem Kollegen dieses Thema bei mir an. Ich sagte, genau, das ist es jetzt, das finde ich gut und vor allem, es deckt gleich 3 Jahre ab, ich habe sowieso was zum Nachholen, dann gebe ich es mir jetzt mal richtig dicke. Und weil ich auch glaubte, das hat hier durchaus Hand und Fuß, wenn man das hier mit installiert, gerade auch mit Blick jetzt auf die Kindergärten, jetzt beim IFTA waren 2 Erzieherinnen auch mit dabei, dass mein nächster Schritt wäre eigentlich, sowas in den Kindergärten mit anzuleiern, dass die Familien gegenseitig in Kontakt kommen, über Religiöses auch zu reden. Und eben, das war im Hinterkopf, mit dem Thema ging ich eben dann zu meinem Pfarrer, der zugleich auch der Dekan hier ist im Dekanat, und zu sagen, wäre doch eine sinnvolle Fortbildung, können wir das nicht gleich dienstlich machen? Ich habe Gott sei Dank bei ihm offene Türen eingerannt und habe gesagt, ja, das machen wir am besten gleich. Dann auf Dekanatsebene können wir das ja dann auch bewerben und so. Dann haben wir schon mal ein Zukunftsprojekt.
Ja, tut richtig. Aber das fließt ja total wirklich rein irgendwie bei dir, ne?
Ja. Ich denke, dass es jetzt am Dorf oder sowas nicht so das Thema wäre, wo nicht so viele Religionen aneinanderstoßen. Aber hier in der Stadt ist es einfach ganz normal, auch miteinander zu leben. Und es ist halt notwendig, nicht immer bloß in dieser katholischen Suppenschüssel zu schwimmen, sondern auch den Blick über den Tellerrand zu wagen und auch zu schauen, wie kann man dieses Viertel mitgestalten, dass die Leute wirklich was davon haben, dass Kommunikation gelingt, dass jeder gut leben kann hier, dass es friedlich bleibt.
Na klar, ne? Wenn du dir begegnet bist, dann haben wir ja oft gehabt, ja, auch in unserem Kurs, ne? Dass dieses, wenn wir oft von den anderen was wissen, dann
kann man ein ganz anderes Bild wieder davon. Und ja. Gerade auch mit Religion ist es ja oft so, dass man es in verschiedene Schubladen einfach einordnet. Und sobald man Menschen kennt, schaut es dann wieder ganz anders aus, weil jeder Mensch seine Religion auch anders lebt und der es auf sein Leben beziehen muss.
Genau, das hat auch im Interview die Eva sehr betont. Sagt sie, es geht, das eine ist natürlich die Begegnung und alles und auch Janusz Korczak und so weiter, aber dessen ganz große Stärke war wirklich die Menschlichkeit und dieses den anderen auch mal kommen lassen und nicht gleich zutexten mit dem, was sozusagen ja, die eigene Sichtweise ist. Oder auch, was Wucher gesagt hat, dieses ja, den Menschen mit seinem, also den Mensch zu sehen, mit dem, was er im Religiösen möglicherweise findet und auch lebt. Ne? Das wirklich nochmal, das ist mir jetzt wirklich durch diese Vertiefung nochmal klar geworden. Also ich war auch so mit diesen Religionen und so, aber dass wirklich dieses Grundgewicht, auf dem ja, wir begegnen uns als Menschen und die Religion ist halt ein Baustein.
Ist ein Teil von meinem Menschsein, ja.
Was Kommunikation ermöglicht. Das hat auch die Nermina auch ganz toll nochmal gesagt. Ja. Also es ist mir aber jetzt erst so richtig ins Gehirn geklickert nochmal.
Ich fand es jetzt auch ganz spannend, eben durch den interreligiösen Dialog bei diesen Tischgesprächen, weil es da dann ganz normal ist, plötzlich über Glauben zu sprechen. Und wie lebe ich ihn? Und das ist eigentlich bei uns so im Alltagsbereich nicht der Fall, dass wir unter Katholiken jetzt groß darüber sprechen, wie lebe ich meinen Glauben. Entweder es wäre das selbstverständlich vorausgesetzt, wenn du in der entsprechenden Blase bist, oder es ist einfach Privatangelegenheit. Und da kommst du dann wieder neu drüber, mit eben Leuten von der anderen Religion darüber zu reden, die dann auch interessiert nachfragen, wie ist denn das bei euch und warum ist das so? Und du bist wieder in einer ganz anderen Reflexionsphase zu schauen, ja, warum ist es eigentlich bei uns so und wie lebe ich damit? Und das hat durchaus was. Weil wir gerade jetzt auch von unserem V-Verbandsmotto, wir haben immer so ein Zwei-Jahres-Motto, gemeinsam der Zukunft Glauben geben. Und dieses gemeinsam möchte ich jetzt nicht nur auf den engsten Katholikenkreis hier beziehen.
Sondern gerade die Realität einfach interreligiös ist und das schon irgendwie seit 50, 60 Jahren. Ne?
Also ja, hier im Viertel definitiv, ja.
Da macht sich das selber. Und wenn man nicht mal wirklich eine Pause macht und drüber nachdenkt und wenig Kontakte hat, macht man sich das einfach
die nicht. Gedanken klar, ne? Nicht so, ja. Ja, man erlebt schon immer Menschen, die einfach durch ihr Äußeres irgendwie kenntlich sind, die kommen einer anderen Kultursphäre daher oder ja, wohl auch anderen Glaubens, wenn sie Kopftuch tragen. Bei den Frauen ist das dann ziemlich eindeutig. Aber sich sonst größere Gedanken darüber zu machen, ist ja sonst wahrscheinlich nicht so der Fall. Ja.
Also wenn man nicht sozusagen in der Situation ist, dass man, wie die Frauen, die Kopftuch tragen, immer präsent sind.
Und ja, das ist natürlich auch ein klares Statement. Immer, ja.
Hast du immer das Thema an der Backe letztendlich. Ne? Ja. Du hast es schon beantwortet, aber um es nochmal so auf den Punkt zu bringen, wie viel interkulturellen, / interreligiösen Kontakt hast du so im Alltag? Das gehört schon so zum täglich Brot bei dir, oder?
Nicht. Also beruflich einfach über die Kindergärten, ja. Sonst eigentlich nicht, sonst schwimme ich schon ziemlich in der katholischen Blase, muss ich gestehen. Jetzt auch vom Freundeskreis, okay, die Freizeit ist relativ begrenzt. Da, ja, ein, zwei Musliminnen, mit denen ich näher im Kontakt bin, aber sonst eigentlich nicht.
Was denkst du, warum ist der interreligiöse Dialog wichtig für uns?
Ich denke, erst einfach von der Realität hier, dass wir einfach Menschen verschiedener Religionen zusammenleben, einfach das wahrzunehmen und ja, es prägt einen. Und von daher ist es einfach auch wichtig, vom anderen zu wissen, was steht bei dir dahinter, was sind so deine Werte fürs Leben und wie können wir uns auch gegenseitig bereichern dadurch. Das ist jetzt von meiner Erfahrung hauptsächlich gewesen, es kann spirituell wirklich bereichern, wenn man die Ansichten der anderen auch mitkriegt.
Du hast schon ein bisschen was genannt, aber vielleicht ist jetzt außerhalb der Veranstaltungen, über die du erzählt hast, vielleicht dir noch was aufgefallen. So im Kontakt mit den anderen Religionen, gibt es was, was dich besonders inspiriert hat für dich selbst?
Mir hat gerade jetzt auch von der Fortbildung her was zum Teil auch die Elif erzählt hatte, so was Halal eigentlich für sie bedeutet, gerade auch so im Einklang mit der Schöpfung, das fand ich eigentlich sehr gut auch wieder in der Enzyklika von Laudato Si. Und gibt nochmal eine Bestärkung darin, einfach das ja, ganzheitliche auch zu sehen. Das war so ein Punkt, den ich mir gedacht habe, ja, da sind die vielleicht sogar schon weiter als wir. Da muss man, könnte man miteinander noch ganz viel bewirken.
Ich bleibe mal schön, deswegen habe ich die Liste. Ja. Das ist immer ganz schön, dass irgendwie sich so ein bisschen entlang zu handeln. Über dein Abschlussprojekt haben wir ja schon zum Teil gesprochen. Haben sich die Erkenntnisse über den interreligiösen Dialog in deinem Kurs verändert oder vertieft? Also hast du das Gefühl, dass sich da irgendwie eine Perspektive verändert hat? Was hast du nach Stand jetzt? Wir sind ja noch nicht fertig. Was hast du schon mitgenommen?
Also es hat sich sicher vertieft und vor allem habe ich viel mehr Kontaktpunkte jetzt, also mehr Leute kennengelernt, die ihrerseits wieder was bewirken wollen. Und ich denke, dass das ein großes Bonus ist in Richtung Vernetzung, dass man einfach weiß, bei bestimmten Themen, wen kann ich ansprechen, wer kann da weiterhelfen. Und wo ich eben selber merke, ich kann vernetzen. Das ist was Schönes. Und so inhaltlich, schon um mehr Pluralität wahrgenommen. Gerade auch, ich schaue jetzt nochmal ganz anders auch auf die Gemeinden, die ich hier vor Ort finde, weil ich mir inzwischen nochmal klarer ist, eben Muslim nicht gleich Muslim, genauso wenig wie Katholik gleich Katholik. Die kommen auch aus den verschiedensten Ländern, aus den verschiedensten Traditionen und Glaubensrichtungen auch. Und ich kann die nicht über einen Kamm scheren, genauso wenig wie ich die Katholiken über einen Kamm scheren kann, die ich hier bei uns im Gottesdienst finde. Und das ist immer interessant, dann wirklich den Einzelnen zu sehen und mit dem ins Gespräch zu kommen.
Mhm. Hatte ich von dem Miterleben der Rituale, wir haben ja unterschiedliche Gottesdienste auch erlebt und unterschiedliche Gebete ausprobiert, gibt es was bei dir irgendwie besonders gelandet ist oder einen besonderen Eindruck hinterlassen hat?
Also da wirklich in der Moschee, wie wir waren, ich habe ja dann auch mal versucht, mit den anderen gemeinsam die Haltungen mitzuempfinden und finde schon, dass diese Körperhaltungen auch noch sehr viel ausmachen. Gehört ja auch zum Teil zu unserer Spiritualität dazu, stehen, knien, sitzen oder auch, wenn man Karfreitagsliturgie anschaut, sich auf den Boden zu legen, also wirklich ganz demütig klein zu machen. Das macht was und das fand ich, das nachvollziehen zu dürfen, mal ganz interessant und auch bereichernd. Das andere kannte ich, Synagogengottesdienst kenne ich und evangelische Gottesdienste kenne ich, aber die sind genauso vielfältig wie eben auch katholische, je nachdem, wer gerade vorsteht.
Eine zentrale neue Erkenntnis hat sowas gegeben für dich? Ich glaube, es war jetzt schon überall so ein bisschen mit drin, diese Vertiefung und auch dieses Sehen, es ist so wichtig und du kannst da auch persönlich irgendwie beitragen,
ja, dem, was du tust. Genau, sonst recht viel mehr an Erkenntnis ist mir noch nicht gekommen. Da gibt es immer viele kleine.
Du hast schon so ein bisschen gesprochen, auch mit Spiritualität und Religion. Ist das was du trennst? Also ist das allgemein so für dich oder... Es gibt auch so viel Mode, Worte und Erscheinungen.
Ja, sicher. Religion ist einfach so mehr das Vorgegebene, auch die Formen und die Texte natürlich. Also klar, die Texte sind für mich grundlegend von der Bibel her. Sobald es dogmatisch wird, ist immer mal wieder von mir einfach einen historischen Kontext zu setzen. Aber das gehört zur Religion, während Spiritualität darüber steht. Und eben doch eine sehr persönliche Art ist, wie man dann mit den Gegebenheiten der eigenen Religion umgeht. Und von daher denke ich, auf der Ebene der Spiritualität können sich die Religionen sehr gut begegnen. weil da eine Austauschmöglichkeit des Persönlichen da ist. Über Dogmen zu streiten macht keinerlei Sinn. Und die schriftliche Grundlegung, die muss gegeben sein und ist auch eine sehr inspirierende Grundlegung wieder für den Austausch.
Wir sprechen viel oder haben viel gesprochen eben über den interreligiösen Dialog mit Menschen nicht christlicher Religionen. Was hast du für ein Gefühl, wie gut gelingt die Kommunikation und der Austausch innerhalb unserer christlichen Religion, die ja auch sehr vielfältig sind?
Da wäre noch viel Luft nach oben, denke ich. Hier im Viertel ist jetzt einfach, ja, es ist schon Ökumene möglich. Also wir sind hier mit der Paul-Gerhardt-Gemeinde, die ja sehr großen Sprengel hat von evangelischerseits, zusammen im ökumenischen Dialog. Gibt es auch immer wieder Sachen, die zu bestimmten Anlässen gemeinsam gemacht werden, so wie Licht am Leimer Ange im Sommer ist so eine Veranstaltung. Da ist auch die eher freikirchliche Agape-Gemeinde mit dabei, die ja auch mit Paul Gerhardt sich die Kirche teilt. Die sind miteinander ganz gut im Dialog. Und wir von der katholischen Seite, es gibt da so eine Pfarrerrunde, wo eben auch unser Pfarrer mit dabei ist und mit den Evangelischen. Da bin ich jetzt eher raus. Mehr Stunden geht jetzt einfach nicht. So grundsätzlich Offenheit und Interesse ist da, aber manches ist schon auch wieder sehr strukturell begrenzt. Und da gibt es halt dann immer wieder ein paar Hemmnisse in der Richtung. Von den Leuten her vor Ort ist das, glaube ich, überhaupt keine Frage mehr, ob katholisch oder evangelisch. Und wenn, dann gehe ich dahin, was mir besser taugt oder wer besser predigt.
Ist zum Schluss so, ne? Ja. Also, Denn es ist eine Frage aufgekommen, die hat die Ulrike eingebracht. Fand ich toll, habe ich auch alle gefragt, wenn du betest, zu wem betest du? Also was ist deine Adresse? Weil wir ja ganz unterschiedliche Gebetsbilder haben.
Na, ich bete in erster Linie zu Gott. Also Gott in nicht menschlichem Angesicht. Sondern, Schöpfer, also die Kraft, die über allem steht, die auch in mir ist, wo ich beschenkt bin. Also Jesus ist für mich eine Bezugsperson, ist ein ganz großes Vorbild, aber ich bete jetzt nicht dezidiert zu Jesus.
Wie gesagt, nur eine Frage nach den eigenen Erfahrungen. Auch, nochmal auf den Punkt gebracht, mit den Erfahrungen, die du jetzt in unserem Kurs gemacht hast, Ausblick, du hast es schon gesagt, mit den Veranstaltungen, die halt irgendwie auch in der Kirchgemeinde sein werden. Also es wird jetzt vielleicht im Sommer auch ein Fest geben oder gibt es schon so feste Punkte, wo auf jeden Fall irgendwie immer was machen
kann? Also okay, Advent und Iftar ist gesetzt und alles andere wird wahrscheinlich variieren, je nachdem, was sich gerade anbietet. Wir haben jetzt eben, also wir hätten auch zu Ostern bei uns die Muslime eingeladen, aber die waren mit Ramadan und so beschäftigt, da ging einfach nichts. Und vielleicht, wenn mal Ramadan und Ostern nicht mehr zusammenfällt, ist da wieder was Neues möglich, dadurch, dass das wandert. Oder auch mit anderen Festen dann eher was. Bei mir ist es halt auch immer eine Frage, wann ergibt sich gerade eine Zeitlücke, ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten muss sich natürlich ergeben. Aber ich bin da für die Zukunft ganz zuversichtlich, dass sich dann wieder neue Zeitlücken ergeben werden. Und dann habe ich es einfach auf dem Schirm, wo geht was. Und dann wieder mal anfragen, wie schaut es bei euch aus? Oder die Fragen an, so und so, da hätten wir vielleicht, geht da was gemeinsam?
Wie groß ist denn der Pfarrerband? Also wie viele Leute gehören zu euch?
So genau zahlenmäßig weiß ich es jetzt nicht mehr. Wir sind ungefähr bei 15.000 Katholiken ungefähr in der Größenordnung. Reichert, ja. Aber es ist natürlich dadurch, dass die sehr international sind, nicht unbedingt die bei uns aufschlagen. Also viele sind hier in München ja auch in den muttersprachlichen Missionen. Das heißt, zu denen haben wir wenig Kontakt. Das kommt mal, die kommen zwar vielleicht in die Kirche zum Beten, so persönliches Gebet tagsüber, aber schlagen bei uns nicht im Gottesdienst auf und erst recht nicht beim Bibelkreis oder sonst was, weil das einfach sprachlich auch schwierig ist. Also gerade die sprachliche Variante ist mir noch um einiges jetzt bewusster geworden, wo da unsere Grenzen und Hemmnisse sind. Und ja, dass eben zu Texten wenig hilft, sondern dass man wirklich auf Begegnung setzen muss.
Zutext, da bin ich jetzt, du hast irgendwas im Kopf, glaube ich, ja. Woran du denkst, wie das normalerweise läuft.
Nein, Richtung, einfach in Richtung Verkündigung. Ne? Also ich merke es halt auch, wenn wir predigen im Gottesdienst und ich sehe dann die Leute, die kommen aus Bangladesch, die kommen aus Indien, die kommen aus Nigeria, aus Tansania, aus Polen, aus Kroatien, aus Albanien, aus Vietnam. Also wir haben da wirklich eine Bandbreite drin sitzen, jeden Sonntag. Und bei vielen weiß ich, dass sie sich noch schwer tun mit der deutschen Sprache. Gerade noch dazu mit meinem Bayerisch. Und dass da noch auf einer anderen Ebene viel rüberkommen muss, damit die sich auch ja, angesprochen fühlen und auch wahrgenommen fühlen.
Was könnt ihr da machen? Mit Musik oder was habt ihr für
Gestaltungsmöglichkeiten? Musik ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auf jeden Fall. Wir haben Gott sei Dank eine Kirchenmusikerin, die auch relativ flexibel ist, also immer mal wieder was anderes bringt. Gerade mit den Kinderchören ganz viel arbeitet. Das ist dann sehr interessant, weil gerade die Eltern, die noch kein Deutsch können, aber deren Kinder sind dann im Kinderchor und die lernen die Lieder auch auf Deutsch. Also über die Kinder geht wahnsinnig viel, gerade auch in Kontakt mit den Familien. Und ja, wir versuchen halt auch viele niederschwellige Angebote auch zu machen. Wir haben jetzt gerade die Pfarrbücherei wieder neu auf die Beine gestellt, Schwerpunkt Kinderbücherei mit Sicherheit. Aber da ist es einfach kostenlos zu kommen, sich anzumelden, Bücher auszuleihen. Und es ergeben sich immer wieder Gespräche. Und gerade eben über die Kinder und die Kinderbücher werden auch Eltern wieder sprachfähig, dass sie sich ja mit Deutsch auseinandersetzen müssen. Und durch die Kinder lernen die Eltern.
Wie man es eigentlich oft so sagt, aber es ist dann tatsächlich
ja,
so.
Ja, ne? Es ist wirklich so, ja.
Ja. Mhm. Bist du eigentlich so, ist dein Schwerpunkt so Familien und Kinder und Jugendliche? Oder,
ich habe ja hier vor 8 Jahren angefangen mit 9 Stunden und da war es klar, Kinder- und Ministrantenarbeit. Mehr ging in dem Umfang halt einfach auch nicht. Da hatte ich auch noch sehr enge Kontakte zu den Kindergärten, weil da war mein Kleinster gerade noch drin. Inzwischen kenne ich nicht mehr alle Kinder des Kindergartens persönlich mit Namen. Wir treffen uns zwar immer mal wieder zum Gottesdienst oder sowas, oder ich gehe rüber zu einer religionspädagogischen Einheit, erzähle denen eine Bibelgeschichte, gestalte mit denen was dazu. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Um was ging es gerade?
Speziell für speziell. Familienkinder und Jugendliche.
Also, genau, das war also so mein Einstieg in diese Pfarrei und das ist sicher nur als großer Part mit dabei geblieben. Auch wenn ich jetzt natürlich für alle verantwortlich bin in dieser Rolle als Ansprechpartnerin, in erster Linie eben auch über die Gremienarbeit, Pfarrgemeinderat, auch zu schauen, so für das große Ganze der Pfarrei zu organisieren, zu vernetzen, aufzubauen. Jetzt gerade auch mit Hinblick auf die Zukunft, wo es natürlich auch schwieriger wird. Immobilienstrategie läuft gerade durch, wo die Frage im Pfarrverband wahrscheinlich doch irgendwo was zumachen müssen oder umwidmen an Gebäuden. Und dann wäre für mich natürlich jetzt im Hintergrund die Frage, und wenn wir eine Moschee aus dem Pfarrsaal machen? Also ich hätte jetzt kein Problem damit, manche Leute hier vor Ort definitiv noch, aber wir arbeiten ja im Dialog, also vielleicht kriegen wir ja dann noch ein bisschen was hin.
Ich will noch mal kurz zurück an den Anfang. Du sagst, du kommst eigentlich aus Altötting. Jetzt von mir, mein Bild wäre so gewesen, dass das ja sehr traditionell
ist. Das ist sehr traditionell, sehr marianisch geprägt, Altötting, ja. Allerdings war das so frühkindlich bei mir eigentlich eher so ein bisschen eine Abwehrreaktion in die Richtung. Also wir hatten da wirklich in der Gemeinde auch sehr marianische Damen, die einen Revolver-Rosenkranz da runtergerattert haben. Und ich dachte, nee, also seither habe ich einfach Rosenkranzallergie. Das funktioniert nicht bei mir, weil ich die immer im Hinterkopf habe und die höre. Das kriege ich nicht raus.
Wie hast du denn, weil ich habe persönlich auch, ich habe eine enge Freundin hier, die selber, ich sage immer, ich mache so viel in Religion, weil sie in der Klosterschule so gelitten hat, Ende der 50er Jahre. Und wir haben uns so viel drüber ausgetauscht, weil es für mich total spannend ist, weil ich das ja alles gar nicht kenne, aber weil ich trotzdem verstehen möchte, was einem da so passiert. Wie hast du denn das geschafft, weil das kann ja sehr einengend sein, das höre ich so ein bisschen. Oder das ist so, es ist halt so und dann machen wir das halt auch so. Wo hast du so deinen eigenen Schwung da reingekriegt, dass es für dich was Spannendes ist, dass du sogar studieren willst?
Ja, das waren so beide Pole. Das eine, so sicher das trotzdem oder gerade extra, weil das, was so praktiziert wurde von manchen Leuten oder von manchen Religionslehrern verkündet oder auch von manchen Pfarrer, für mich jetzt eben nicht das war, was ich in der Bibel gelesen habe oder von der Botschaft Jesu verstanden habe, da einfach nochmal zu sagen, und das will ich aber jetzt hinterfragen und ich will wissen, was ist jetzt da wirklich dran. Das andere aber eben auch die positiven Beispiele von der Familie, wo ich Religion jetzt nie als was Drückendes oder was Einengendes empfunden habe, sondern einfach immer als Motivation, menschlich miteinander zu leben, sozial tätig zu werden. Auch eben ein gutes Beispiel von anderen Geistlichen, von Religionslehrern, von Menschen, die einfach mit dieser Religion gelebt haben, wo ich gemerkt habe, ja, das gibt eben Kraft, das bereichert. Und gerade auch manche, von denen ich erlebt habe, dass die wirklich in schwierigsten Lebenslagen gerade durch diesen Glauben diese Kraft bekommen haben. Und das ist auch jetzt immer wieder, wenn ich zu älteren Leuten gehe, Krankenbesuche mache, Krankenkommunion bringe und mit denen ins Gespräch komme, wie die mit ihren Situationen eben auch umgehen, das nicht einfach ist. Und wie die aber da aus diesem Glauben Kraft schöpfen, das beeindruckt mich.
Bei mir hat sich noch eine Frage mit auf, die steht da nicht, aber die fiel mir gerade wieder ein. Wir haben ja gerade während des letzten Blockes haben wir ja auch viel über die Vorurteile gesprochen. Also Antisemitismus, Islamismus. Ja. Also es war auch wirklich sehr eindrucksvoll nochmal. Dann habe ich gemerkt, das habe ich jetzt gar nicht so sehr in meine Frageliste eingearbeitet, aber ich habe es hier und da gefragt, hast du selber Erfahrungen gemacht, auch mit, dass du mal in deinem Bemühen um interreligiösen Dialog nicht weitergekommen bist?
Also ich merke es auch hier vor Ort, gerade auch von ein paar Mitarbeitern, für die Islam sehr stark in der Schublade Islamist steckt und die da echt Ängste haben. Also gerade von Menschen mit jetzt Migrationshintergrund, Kroatien, die eben auch im ehemaligen Jugoslawien mit dem ganzen Bürgerkrieg einiges erlebt hat und für die Muslime ein rotes Tuch sind. Und denen begreiflich zu machen, dass die jetzt aber bei uns im Saal sind und mit uns gemeinsam ihre Religion, also ihr Fastenbrechen feiern, das war für die ganz strange. Und ja, sie waren auch nicht dazu zu bewegen, mal mit dazu zu kommen, aber ich arbeite noch dran. Also da einfach auch zu sagen, ja, aber wir machen das, weil Muslime nicht Islamisten sind vom Grundsatz her. Und ja, ich versuche dann auch zu erklären und zu vermitteln. Aber ich denke, was da schon noch viel bringen würde, wäre die persönliche Erfahrung einfach von Kontakten. Und naja, kommt Zeit, kommt Rat, hoffe ich, und kommt Begegnung.
Und hast du als Angehörige der katholischen, christlichen Religion, bist du mal nicht weitergekommen mit deinem Bemühen? Auch ich glaube, irgendwie in der Anbahnung von deinem Programm war das irgendwie auch so ein bisschen...
Ja, es ist als Frau gerade im Dialog mit Islam nicht unbedingt einfach, wenn die Moschee keine Frauenabteilung hat oder so. Ja. Also dann ist auch eigentlich kein Gegenüber da. Also es ist viel einfacher, jetzt mit eben über die Frauenschiene in Kontakt zu kommen. Und da ergibt sich sehr viel, weil da Musliminnen wahnsinnig offen sind. Ein bisschen schwierig ist es als Frau, einfach dann den Männern gegenüber zu stehen. Vielleicht noch ein bisschen schwieriger als bei uns innerhalb des Katholizismus, obwohl es da schon kompliziert genug ist.
Habe ich irgendwas Wichtiges nicht gefragt? Ich glaube, wir waren irgendwie ganz gut dabei. Nee. Gibt dir noch was ein?
Nee.
Hast du noch, du guckst ja, wir gucken ja jetzt doch schon, 5 Blog-Seminare sind vorbei.
So, ja.
Wenn du so schaust, das habe ich auch hier und da gefragt, was würdest du mitgeben wollen? Was soll das Leitungsteam möglicherweise noch beachten, wenn sie jetzt wieder die nächste Gruppe anfangen? Was hättest du dir vielleicht noch mehr gewünscht?
Ja, ich denke gerade, das Richtung östliche Religionen kam sehr kurz, war jetzt nicht besonders tief. Da hätte ich mir noch ein bisschen was gewünscht. Ich meine, da weiß ich jetzt von den Kontakten her, dass ich da Hubert den Älteren anfragen kann, der kennt sich aus. Ja. Nee, ich denke, alles andere ergibt sich aus dem selber. Wenn man schon mal irgendwie da drin ist, dann ergeben sich neue Kontakte und man weiß dann auch, wen man wo anzapfen kann, damit wieder was weitergeht.
So ein bisschen wie so ein Schalter, der umgelegt wurde, oder? Oder so.
Ja, so ein ganzes Relais, ja.
Ja. Genau. Das erlebe ich auch so. Gut, dann stoppen wir erstmal.